the fact that a Holocaust survivor of Auschwitz.
Ernst Michel ist ein 22-jähriger Auschwitz-Überlebender, ein Deutscher aus Mannheim. Der sitzt in Nürnberg im Gericht als jüngster Reporter und als einziger KZ-Überlebender.
To be at this trial and to see the top Nazis brought to justice was to me worth having survived.
Er wird eine Einladung bekommen. Eine Einladung, mit der er nie im Leben gerechnet hat, nämlich eine Einladung vom Angeklagten Nummer 1.
Das ist Filmemacher Dirk Eisfeld. Dirk nimmt uns heute bei FKM mit zu den Nürnberger Prozessen 1945 bis 1946. Nach dem Zweiten Weltkrieg stellten die Siegermächte dort die Führungsriege der Nazis vor Gericht. Das Prinzip: Recht statt Rache. Menschlichkeit denen gegenüber zeigen, die selbst so unmenschliche Taten zu verantworten haben. Dirk erklärt uns, warum der Blick auf die Prozesse aktuell wichtiger ist denn je und was die Begegnung des jüdischen Reporters Ernst Michel mit Hitlers rechter Hand Hermann Göring damit zu tun hat. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 20. November. Und heute vor 80 Jahren haben die Nürnberger Prozesse begonnen.
Ernst Michel war eigentlich ein ganz normaler deutscher Junge. Ein bisschen schmächtig, dunkle Haare, hat gern Fußball gespielt, ging aufs Gymnasium und durfte dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr zur Schule gehen. Er wurde mit 15 von zu Hause verschleppt, deportiert, musste morgens um 7 mit dem Koffer am Bahnhof sein. 4 Tage nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, also am 4. September 1939, wurde er deportiert und kam in verschiedene Arbeitslager. Und 1942 kam er dann nach Auschwitz.
And you know immediately, this was not just a labor camp. This was different.
Die Ankunft in Auschwitz war für Ernst Michel ein Schock. Das war komplett anders als alles, was er vorher erlebt hat.
Dogs jumping at people, beating up. It was infernal.
Es war kein normales Lager. Schreiende Soldaten, bellende Hunde, die die Häftlinge ansprangen. Man musste Schlangen bilden. Und am Ende der Schlange stand ein Mann in einem Ledermantel, der die Leute nach links und rechts sortierte. Dr. Josef Mengele.
Das ist der Lagerarzt in Auschwitz-Birkenau, verantwortlich für menschenverachtende medizinische Experimente an Häftlingen.
Das war die Selektion.
And there was a peculiar smell in the air. I couldn't figure out what it was. It was a sweet smell.
Und über allem ein ganz komischer Geruch, den Ernst Michel nie zuvor gerochen hatte. Süßlich und verbrannt.
Everybody knew that. Sooner or later, you go up the chimney. It's a fact like going to sleep at night if you could.
Dieser Geruch, das erzählen ja Überlebende immer wieder, der kam von dem verbrannten Fleisch, von den Menschen, die bei der sogenannten Selektion als nicht arbeitsfähig eingestuft und direkt in den Tod geschickt wurden. Ernst Michel wurde aber als arbeitsfähig eingestuft. Was ist dann passiert?
Ernst Michel hatte, wenn man das so sagen darf, unwahrscheinliches Glück. Der arbeitete in Auschwitz III, Monowitz. Das war eine Riesenbaustelle. Da wurde das große Buna-Werk der IG Farben errichtet, mit dem man künstlichen Kautschuk dann später herstellen wollte. Und Ernst Michel hat eines Tages einen Schlag abgekriegt von einem Gewehrkolben, hatte eine Kopfwunde, die eiterte. Und er ging aufs Krankenrevier. Da wollte niemand hin, weil auf dem Krankenrevier gab es jeden Tag Selektionen.
You didn't want to stay overnight. Because you knew very well there were selections and immediately out to Birkenau in the gas chamber.
Aber als er da war, kam jemand rein und fragte, hat jemand hier eine gute Handschrift? Und Ernst Michel hatte eine gute Handschrift, aber auch nur, weil sein Vater ihn, nachdem Ernst nicht mehr zur Schule gehen durfte und zu Hause rumsaß, hatte sein Vater ihn gezwungen, mehr oder weniger, bei einem Bekannten einen Kurs in Kalligraphie zu machen, in Schönschrift.
And he said, learn. You never know how it comes handy. That saved my life.
Das heißt, Ernst Michel hatte eine gute, saubere Handschrift. Und das hat ihm das Leben gerettet, weil er wurde dann eingesetzt als Schreiber für die Totenlisten. In Auschwitz ist ja niemand mit der Todesursache vergast, erschlagen, erschossen dokumentiert worden, sondern es war immer Körperschwäche oder Herzversagen. Und so bestand sein Arbeitstag darin, endlose Listen mit Körperschwäche und Herzversagen auszufüllen. Und das hat letzten Endes sein Überleben maßgeblich mit begünstigt.
Du selbst hast Ernst Michel ja nicht getroffen, richtig?
Nein, ich habe Ernst Michel nicht getroffen. Ernst Michel ist auch schon längere Zeit tot. Ich habe Ernst Michel gefunden im Rahmen meiner Recherchen für dieses Dokudrama. Diese Recherchen liefen über mehrere Jahre und es gibt unendlich viel Literatur über die Nürnberger Prozesse. Und in einigen Büchern gibt es klitzekleine Abschnitte, wo über einen gewissen Ernst Michel, der als Reporter im Gerichtssaal saß, geschrieben wird. Und da bin ich irgendwann neugierig geworden, also, und habe mich gefragt, wer ist das? Habe recherchiert und habe rausgefunden, ja, der war 22 und war der Jüngste unter den Reportern und war der einzige Holocaust-Überlebende. Und der Mann ist, nachdem er in Nürnberg die Prozesse begleitet hat, in die USA ausgewandert. Und er ist für jüdische Hilfsorganisationen tätig geworden, die sich um Holocaust-Überlebende und deren Angehörige kümmern. Und der Mann ist einer der einflussreichsten und bedeutendsten auch Spendensammler der gesamten Bewegung der Holocaust-Überlebenden geworden. Was uns wahnsinnig geholfen hat, war, dass wir ein verschollenes Interview aus dem Jahr 2005 von Ernst Michel gefunden haben. Das wurde geführt für eine andere Dokumentation und ist nie gesendet worden. Darum herum bauen wir den ganzen Film auf.
Ernst Michel überlebt also Auschwitz. Wie kam Michel denn jetzt von Auschwitz nach Nürnberg zu den Prozessen?
1945, da konnte er dann entkommen. Hat sich danach durchgeschlagen bis nach Mannheim. Elternhaus zerstört, Eltern verschollen. Er hat auch noch eine Schwester, die war auch verschollen. Und dann war er da ganz alleine und war Anfang 22 und hat für die Amerikaner als Übersetzer gearbeitet.
Da war der Krieg dann zu Ende.
Und weil er als Journalist arbeiten wollte, haben sie ihm einen Kontakt gemacht zu einer der Zeitungen, die damals von den Alliierten neu gegründet wurden. Das war die Rhein-Neckar-Zeitung. Und noch nicht mal ein Vierteljahr später hat Ernst Michel erfahren, dass in Nürnberg dieser Prozess läuft. Der Prozess gegen die ehemalige Nazi-Führung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Interesse der Weltöffentlichkeit ist zurzeit auf zwei Gegenstände gerichtet. Die Atombombe und den Nürnberger Prozess.
Nürnberg was the first time in history that the leaders, the remaining leaders of a country were brought to trial.
Der saß dann mit 22 Jahren inmitten der berühmtesten Journalisten und Reporter der damaligen Zeit in Nürnberg auf der Pressetribüne.
This is not real. 6 months before, I escaped from a concentration camp. And here I am. The top Nazis are there.
Keine 8 Meter entfernt von den Menschen, die für den Tod seiner Eltern, das bis dahin ungeklärte Schicksal seiner Schwester, für den Tod all seiner Freunde und für seine Leidenszeit im KZ verantwortlich waren. Hitler war tot, Himmler war tot, Bormann war tot. Aber hier saß der Rest.
There's Göring. And Hess, and Keitel, and Kaltenbrunner, and Streicher, and all the 22 of them.
Und was das emotional für den bedeutet hat, kann man sich, glaube ich, heute nur noch schwer vorstellen.
Nimm uns mal mit in diesen Gerichtssaal. Was erlebt Michel da?
Wenn man heute in diesen Gerichtssaal kommt, dann fällt einem als erstes auf, wie klein dieser Saal eigentlich ist. Gemessen an dem, was man kennt, an den historischen Bildern. Da war der Saal ja bumsvoll. Da waren ja, was weiß ich, 150, 200 Leute drin. Der Beginn der Nürnberger Prozesse ist für Ernst Michel schwer bis kaum zu ertragen. Er sitzt auf seinem Platz auf der Pressetribüne und nach betreten die Angeklagten den Raum. Arrogant, stolz, ohne jedes Schuldbewusstsein.
Hermann Wilhelm Göring. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hirsch.
Nein.
Joachim von Ribbentrop.
Nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Ich bin in keiner Weise schuldig.
And I look at them every single day, sitting there at the trial. Most of them were arrogant, were non-cooperative, nicht schuldig, nicht schuldig, not guilty, not guilty. Every single one.
Die fühlten sich von diesem Gericht von Anfang an vollkommen unrechtmäßig behandelt. Wie können es überhaupt andere Staaten wagen, uns eine Staatsführung vor Gericht zu stellen? Das hat es bis dahin nicht gegeben.
Und genau deshalb könnte man ja aber auch denken, dass sie Angst haben in diesem Gerichtssaal. Aber es sieht ja alles andere nach Angst aus.
Am Anfang waren sie komplett arrogant und überheblich, haben Witze gemacht. Auch wenn irgendwelche grauenhaften Filme gelaufen sind, wurden danach gerne von Göring und Konsorten Witzchen gerissen.
Ich hatte den Eindruck, dass sie während des ersten Teiles der Filmvorführung ihre Freude kaum verbergen konnten. Sie stießen sich gegenseitig an.
And there they sit, they're laughing. And they were laughing, were smiling. Never, never forgot that.
Es hat sich im Lauf der Prozesse gewandelt. Es gibt auch einige Prozessbeobachter, die wirklich sagen, also am Ende sah man, was für erbärmliche Gestalten das waren. Aber die haben versucht natürlich vor sich selber, vor den anderen auch, die Maske zu wahren. Und was ganz bestimmt so war, war, dass die bis zum Schluss davon überzeugt waren, dass ihr Handeln, ich sag mal, staatspolitisch in Ordnung war.
Wie kommt es eigentlich, dass wir heute Filmaufnahmen und so viele Tonaufnahmen von dem Prozess haben?
Das war der modernste Gerichtssaal ever. Das hat es vorher nicht gegeben, dass Menschen am Zeugenpult standen und ihre Aussage machten. Und während sie sprachen, weil er ja mit 4 Nationen geführt wurde, das heißt auch mit 4 Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch, haben simultan Dolmetscherinnen und Dolmetscher übersetzt. Und wenn die Zeugen zu schnell gesprochen haben, dann blinkte vor ihnen eine rote Lampe auf. Das hieß langsamer sprechen. Und so hat man versucht, diese wahnsinnige Zeitverzögerung, die man bis dahin durch Übersetzen immer hatte, gar nicht erst großartig aufkommen zu lassen. Man hat Kameras im Gerichtssaal gehabt. Man hat wirklich von Anfang an versucht, diesen Prozess so zu gestalten, dass er auch als Zeugnis der Zeitgeschichte dokumentiert werden kann. Die Prozesse sind komplett auf Tonband dokumentiert und später dann auch noch verschriftlicht worden. Also ich habe auch die gekürzte Version der Nürnberger Prozesse bei mir im Regal. Das sind knapp 16.000 Seiten.
Wahnsinn.
Ja, aber das mal zu lesen, ist wirklich sehr eindringlich.
Ja, oder eben auch zu hören, ne? Also ich weiß, ich erinnere mich, in der ARD-Audiothek beispielsweise kann man teilweise die Sachen noch nachhören.
Kann ich jedem nur empfehlen, weil Göring mal zu hören mit seiner schneidenden Stimme, der einfach klar sagt, natürlich habe ich die Konzentrationslager eingerichtet, weil es ging darum, die Opposition auszuschalten.
Sie fragen mich, ob ich es für notwendig gehalten hätte, sofort Konzentrationslager einzurichten, um die Opposition dort auszuschalten. Das ist richtig.
Oder wenn Höss, der Kommandant von Auschwitz, mit seiner dünnen Ziegenstimme da Zahlen referiert nach dem Motto, wir haben 1,5 Millionen vernichtet. Der war zutiefst davon überzeugt, nur seine Pflicht getan zu haben.
Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz. Stimmt das?
Jawohl.
Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig?
Jawohl.
Jetzt sitzt Ernst Michel Anfang 20 in diesem Gerichtssaal. Vor ihm die Angeklagten, die dafür gesorgt haben, dass ja 6 Millionen Jüdinnen und Juden vernichtet worden sind. Darunter mit großer Wahrscheinlichkeit auch seine Eltern. Wie hält er das aus?
Er saß dort, eigentlich wollte er runterspringen, die packen und schütteln und sie anschreien.
Watching and holding himself and trying not to jump up and take every Nazi and scream at them and ask, why did you kill my father? Why did you
Ernst Michel hat drei Kinder. Und mit seiner ältesten Tochter Lauren haben wir ausführlich gesprochen.
Why did you do all that?
Aber er musste sich eben beherrschen und musste als Reporter, als Journalist objektiv schreiben. Und das ist ihm gelungen. Es wurde ihm dann gestattet, ab und zu auch persönliche Berichte zu schreiben. Die hat er dann besonders gekennzeichnet, auch mit seiner Autorenzeile Auschwitz-Überlebender 104995. Und diese Berichte von ihm, die sind mit das Ergreifendste, was ich über die, ja, das Leid eines solchen KZ-Insassen mitgelesen habe.
Was steht da so drin? Hast du da kurze Passagen, die du uns erzählen kannst?
Das eine ist seine Schilderung, wie sie aus Birkenau rausgetrieben werden.
An jenem Tag war die Lagerstärke 10.224. Und am nächsten Tag marschierten 9.000 Häftlinge von Auschwitz ab. Der Rest blieb zurück. Sie konnten nicht mehr marschieren.
Das schreibt er in so einer knappen, nüchternen Prosa, wo es einem wirklich komplett die Haare aufstellt.
Und als wir nach 3 Tagen Marsch und 5 Tagen Transport im offenen Waggon bei Schneegestöber in Buchenwald ankamen, waren wir etwas weniger als 4.000.
Weil man hat die Bilder ja vor Augen, was da passiert. Also es ist ihm gelungen, auf eine Art und Weise sachlich zu bleiben, die aufgrund der Sachlichkeit und der Reduziertheit der Sprache, der Klarheit der Sprache, eine umso stärkere Wirkung entfaltet.
War diese Sachlichkeit, war das vielleicht auch für ihn, um sein Inneres zu schützen, oder war es tatsächlich sein Angriff oder seine Rache, ja? Also mit Sachlichkeit zu antworten.
Am Anfang war es der einzige Weg überhaupt, in dem, was er dort war, nämlich Reporter, zu funktionieren. Hm. Wäre er unsachlich geworden, wären seine Artikel nicht gedruckt worden. Hm. Und dann hat er dieses Mittel für sich gefunden als Weg, als Mittel des Ausdrucks, indem er eben nicht ausschmückte, indem er eigentlich extrem viel wegließ, indem er auf alles verzichtete, was jetzt besonders das Leid oder das Grausame der Umstände noch schilderte. Das hat er alles der Fantasie des Lesenden überlassen. Und dadurch ist eine Wirkung entstanden, die wirklich außerordentlich bemerkenswert ist. Ich glaube, für ihn war am Ende wichtig, dass es diesen Prozess in seiner Klarheit, in seiner Nüchternheit, in seiner Objektivität gegeben hat, dass man wirklich recht gesprochen hat über diese Menschen. Und das hat er zeitlebens immer wieder betont, dass für ihn das Entscheidende war, dass er dabei war, stellvertretend für all diejenigen, die es nicht mehr sein konnten, als die Täter allesamt vor Gericht standen und über sie gerichtet wurde. Dass die Urteile jetzt nicht alle so ausgefallen sind, wie er sich das gewünscht hätte, das hat er später immer relativiert, weil er gesagt hat, Hauptsache ist, es hat diesen Prozess gegeben in dieser Form, wie es war. Mhm. Und mehr war damals dann auch politisch nicht möglich.
Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, Ernst Michel hat in diesem Zusammenhang auch eine Einladung bekommen, mit der er nie gerechnet hätte. Welche war das?
Eine Einladung vom Angeklagten Nummer 1 von Hermann Göring. Otto Stamer, der Anwalt von Hermann Göring, der ist dann einfach eines Tages auf ihn zugegangen und hat gesagt, kann ich Sie mal kurz sprechen? Und ist dann relativ schnell zur Sache gekommen und hat gesagt, mein Mandant Hermann Göring möchte Sie kennenlernen. Punkt. Hermann Göring möchte, dass Ernst Michel ihn in seiner Zelle besucht.
Göring wanted to know, who is that man who was, he says, Auschwitz 104995. Who is now a special correspondent for Dana. Who is that man?
Für Ernst Michel eine völlige Überforderung. Man kann sich nur schwer vorstellen, was das in Ernst Michel ausgelöst hat. Also er hat in verschiedenen Interviews drüber gesprochen und Manchmal hat er gesagt, es hat ihn nahezu überfordert. Manchmal hat er gesagt, es hat ihn gewundert. Also für ihn muss das wirklich eine Erschütterung gewesen sein. Er folgt dem Anwalt Otto Stamer durch die engen Gänge des Gefängnisses. Und mit jedem Schritt kämpft er gegen seine Zweifel an, ob es das Richtige ist, ob er diesem Mann gegenübertreten darf. In dem Moment, wo er ihm tatsächlich gegenübersteht, wird ihm klar, das wäre das Falsche.
I don't know how to explain. I couldn't handle it.
Ich würde mich so verleugnen, weil ich dem Mann die Hand geben würde, an dessen Händen wirklich unendlich viel Blut klebt, auch das Blut meiner Familie, meiner Verwandten, meiner Freunde. Das geht nicht. Und da hat Göring ohne ein Wort stehen lassen, ist wieder rausgegangen.
I was 23 years old. I'd been in the camps. I'd now been a reporter. But I could not handle being in a cell with Hermann Göring and he standing shaking, wanting to shake my hand. I felt I did the right thing.
Und hat diese Entscheidung nie im Leben bereut.
I've never regretted not having said anything.
Ich kann absolut verstehen, dass er die Einladung nicht pauschal ausgeschlagen hat, weil ich glaube, man erhofft sich dann doch immer vielleicht so etwas wie eine Bitte um Vergebung oder eine Entschuldigung oder irgendeinen Satz der Reue.
I would have felt it would be demeaning for me to address him. First of all, I'd have to do it in a polite way. After all, I'm here as Stamer took me in. But the fact that I was in that cell, that moment is ingrained in my memory, and I'll never, never forget it.
Und ich glaube, in dem Moment ist ihm klar geworden, dass er eher benutzt wird von Göring, als dass das jetzt etwas ist, wo er mehr oder weniger die Macht hat im Raum. Denn natürlich wäre es für Göring ein riesiger Pluspunkt gewesen, wenn er einem Juden, einem Überlebenden des Holocaust die Hand geschüttelt hätte. Das wäre ja sozusagen nach dem Motto Schwamm drüber.
Was ja auch immer so kritisiert wird an den Nürnberger Prozessen oder beziehungsweise an der Betrachtung der Nürnberger Prozesse, ist, dass es viel zu wenig um die Geschichte der Opfer geht. Wie siehst du das, beziehungsweise wie hat Ernst Michel das erlebt?
Ich glaube, er hat begriffen, dass die Nürnberger Prozesse so laufen mussten, wie sie gelaufen sind. Das hat er immer gesagt. Man muss bei der Betrachtung der Nürnberger Prozesse einfach immer auch im Hinterkopf haben, worum ging es in erster Linie. Es hat den fürchterlichsten Krieg gegeben, den die Menschheit je gesehen hat. Und es ging den Siegermächten erstmal darum, die Täter zu bestrafen. Tätern nachzuweisen, dass sie eine individuelle Schuld hatten und sich nicht hinter irgendetwas verstecken konnten. Das heißt, es war ein Täterprozess. Und darauf war alles andere ausgerichtet. Man muss auch dazu wissen, dass zum Zeitpunkt der Nürnberger Prozesse das ganze Ausmaß der Vernichtungsprogramme der Nationalsozialisten noch gar nicht bekannt war. Das Protokoll der Wannsee-Konferenz ist zum Beispiel erst im Frühjahr 1947 entdeckt worden. Und hätte man das zum Zeitpunkt der Nürnberger Prozesse schon gewusst, hätte das bestimmt eine Auswirkung gehabt, dass man auch mehr auf die Opfer eingegangen wäre. Aber hier ging es jetzt wirklich nur darum, Tätern ihre Schuld nachzuweisen. Und Opfer waren in dem Fall Zeugen, nützlich zur Untermauerung der Anklage, aber nicht Ziel des Ganzen oder Objekt des ganzen Prozesses im Sinne von Wahrung ihrer Interessen oder Wiederherstellung ihrer Integrität und Menschenwürde.
Wenn wir heute über die Nürnberger Prozesse sprechen, dann ist das ja zuerst ein geschichtliches Ereignis. Was denkst du, welche Relevanz hat dieser juristische Showdown für uns heute?
Die Nürnberger Prozesse waren sozusagen eine humanitäre Reaktion auch auf die Barbarei. Die Nazis hatten sich ja über wirklich alle Rechtsformen und Rechtsnormen hinweggesetzt, hatten sich zur Herrenrasse erklärt, haben alles, was minderwertiges Leben in ihren Augen war, versucht auszuradieren. Und der Schreck darüber saß der Weltgemeinschaft, das kann man wirklich so sagen, so tief in den Knochen, dass man gesagt hat, wir müssen unbedingt verhindern, dass so etwas wieder geschieht. Und aus den Nürnberger Prozessen sind die sogenannten Nürnberger Prinzipien entstanden, die sozusagen die Arbeitsgrundlage jetzt heute des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag sind. Und vorher hat es zwei große Kriegsverbrecherprozesse gegeben, einmal den Jugoslawien-Prozess und einmal den Ruanda-Prozess. Und diese Nürnberger Prinzipien, die besagen letzten Endes nicht mehr und nicht weniger, als dass jede Person, die ein völkerrechtliches Verbrechen begeht, ist dafür strafrechtlich verantwortlich. Genauer gesagt sind zum Beispiel auch die Mauerschützenprozesse nach dem Fall der Mauer darauf zurückzuführen, weil die Mauerschützen haben ja gesagt, Moment, wir haben hier geltendes DDR-Recht nur exekutiert, weil es hieß, auf Flüchtlinge muss geschossen werden. Das internationale Völkerstrafrecht besagt, wenn ich ein offenkundiges Verbrechen begehe und wenn ich auf unbewaffnete, fliehende Menschen schieße, Zivilisten, ist das ein Verbrechen, dann kann ich dafür vor ein internationales Strafgericht gestellt werden. Und das ist sozusagen die Grundlage des modernen humanitären Völkerrechts. Und was wir im Moment beobachten können, ist ja ein massiver Rechtsruck überall in der Welt, ein massives Erstarken autoritärer Regime, die als erstes immer anfangen, genau diese Menschenrechte mit Füßen zu treten.
Seit 20 Jahren untersucht die Studie die politische Lage. Noch nie seither waren bei den untersuchten Ländern so wenige demokratisch regiert wie heute.
Also es wird die Pressefreiheit eingeschränkt, es wird gegen Minderheiten gehetzt, es wird Recht gebrochen und es werden die roten Linien, was man tun und was man sagen kann, immer weiter verschoben. Also eine Rückkehr des Faustrechts. Und Nürnberg ist auch eine riesengroße Mahnung, was passieren kann, wenn Menschen zu viel Macht bekommen, die nicht mehr kontrolliert werden kann.
It's just so important that the world, that young people understand the evil that can come when people get too much power.
Ernst Michels Tochter Lauren führt heute das Erbe ihres Vaters fort. Er hat ihr schon als Kind eingeprägt, dass Hass nicht die Lösung ist.
So I feel it's very important. I hope I will continue to talk about it. And I feel it's a very important story to tell.
Dirk, ich danke dir für das wirklich eindrückliche Gespräch und schön, dass du bei FKM zu Gast warst.
Ich danke euch.
Morgen blicken wir bei 11KM auf das Ende der Weltklimakonferenz in Brasilien und fragen 10 Jahre nach dem Abkommen in Paris, was ist davon noch übrig? Dirk Eisfelds Film Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen erzählt die Ereignisse von Nürnberg aus der Perspektive zweier junger Holocaust-Überlebende, Ernst Michel eben und der Polin Severina Szmaglewska. Über ihre Story gibt es auch einen Podcast mit 4 Folgen, findet ihr im Feed von Alles Geschichte. Wir packen euch den Link zu beidem, Film und Podcast, in unsere Shownotes. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Völsner-Weresch und Hanna Brünjes. Die Redaktionsleitung hatten Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin.